Ich stelle den Anfang einfach mal den Vers aus 1. Petrus 3,15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Und da gibt es immer wieder Fragen, die uns gestellt werden. Natürlich, selbst wenn wir argumentativ sozusagen alles gebracht haben, was geht, heißt das nicht, dass jemand dann sofort gläubig wird oder uns zustimmt. Aber wir haben gezeigt, unser Glaube basiert nicht einfach, musste einfach glauben, sondern da gibt es schon klare Gründe, warum wir glauben und wie wir antworten können. Also die erste Frage, die mir da eingefallen ist, die eigentlich immer wieder kommt, ist... Ist das an? Nein. So. Da. Ja, das Leid. Das Leid ist immer so eine Frage. Das ist eine der wichtigsten und häufigsten Fragen, die im Gespräch mit Ungläubigen, aber auch mit Christen immer wieder aufkommt. Was ist mit dem Leid der Welt? Zum Beispiel der Tsunami damals. Hungersnöte, Kriege, Überschwemmungen. Warum lässt Gott das zu? Oder was ist mit dem Leid uns bekannter Menschen? Eine schwere Krankheit, Fehlgeburt, Arbeitslosigkeit, Verlust eines lieben Menschen. Was ist mit unserem ganz persönlichen Leid? Meine Krankheit, mein Liebeskummer, ich werde gemobbt oder man bekommt mit einmal ein behindertes Kind. Wir haben eins bekommen, aber auch mein Kollege, der steht da jetzt mittendrin in dieser Frage, weil die Ärzte sagen, ja, das Kind, was ihre Frau erwartet, wird schwerbehindert sein. Ob das dann so kommt, ist eine ganz andere Sache, aber es ist erst einmal Schock in deinem Leben. Was ist damit? Und es gab mal einen Philosophen der Griechen namens Epikur. Und er hat diese Frage schon im Altertum, also schon lange vor Jesus Christus, mal aufgeworfen. Und all diese Fragen nach dem Leid, auch wer Epikur nicht kennt, greift im Grunde genommen diese Art der Argumentation auf. Weil, wenn es einen Gott gibt, aber es gibt einen guten Gott gibt und wir sehen aber auch Leid in der Welt, dann wirft sich diese Frage auf. Dann stellt sich uns diese Frage, dann sagt man entweder, also wenn es Gott gibt und es gibt auch Leid in der Welt, also entweder will Gott die Übel aufheben, aber er kann es nicht. Also Gott würde das Leid gerne beenden, aber er kann es nicht, weil es ist ja da, wir sehen es. Das würde bedeuten, Gott ist nicht allmächtig. Oder Gott ist allmächtig, er kann das Leid beenden, aber er will es nicht. Und deswegen ist es da. Dann wäre Gott nicht ein guter Gott. Oder er kann es nicht. Und will es nicht, ja, dann ist er eigentlich auch nicht Gott. Das ist so dieser Gedanke, den Epikur mal aufgeworfen hat. Also wenn er will und nicht kann, ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, ist er missgünstig, was zu Gott nicht passt. Wenn er weder will noch kann, ist er missgünstig und schwach und dann auch kein Gott. Also wenn er sowohl will, er kann das Leid also aus der Welt schaffen und er kann es auch, was Gott allein zukommt, als Allmächtiger. Woher kommt dann das Leid? Das ist doch die Frage. Warum? Warum nimmt er das Leid nicht aus der Welt oder aus meinem persönlichen Leben? Aber diese Frage ist eigentlich falsch. Diese philosophische Frage. Denn der Mensch macht sich hier ein Bild von Gott. Er macht sich selbst ein Bild von Gott. Also er stellt sich vor, so muss Gott sein. Er hat Er macht sich selbst ein Idealbild von Gott, hat mit der Bibel nichts zu tun, aber er sagt, ein guter Gott muss so und so sein. Und dann schaut er in die Realität und sieht, aber so wie ich mir den Gott vorgestellt habe, so muss ein guter Gott sein, so ist er nicht. Und dann sagen die Leute, an so einen Gott will ich da nicht glauben. Da glaube ich einfach nicht dran. Fix und aus. Aber Gott ist doch nicht an die menschlichen Vorstellungen gebunden, wie wir uns gerne Gott wünschen. So ist Gott nicht. Gott ist so, wie er nun mal ist und so, wie er sich in der Bibel vorstellt. Und Gott hält sich an sein eigenes Wort. Wenn wir dort nachlesen, wie Gott mit dem Leid umgeht, dann kriegen wir die Antworten auf die Frage des Leides. Wenn wir selber uns unsere philosophischen Gedanken machen, verzweifeln wir in der Frage und sagen, nee, dann nicht. Dann glaube ich an keinen Gott. Was sagt denn die Bibel über die Frage des Leides? Zuerst einmal lesen wir in der Bibel, wie Gott die Welt geschaffen hat. Gleich am Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 1 und 2. Da lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und sie war ohne Leid. Wir lesen da immer wieder, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein neuer Tag. Und jedes Mal sagt Gott, und es war gut. Gut, an einem Tag sagt er nicht gut, dafür sagt er es am anderen Tag dann zweimal. Aber auf jeden Fall, also wer jetzt sagt, ja, da war was anderes, ne? Für die guten Bibelleser unter uns. Auf jeden Fall, es war gut. Gott hat die Welt ohne Leid geschaffen. Und als dann der Mensch geschaffen war und noch nicht der Sündenfall war, sagte er sogar, sehr gut. Es war eine Welt ohne Leid. Da gab es das nicht, dass irgendjemand schwer krank wurde, mindertes Kind bekam, dass da ein Tsunami rüberraste und. All das gab es nicht. Es war eine genial gute, tolle Welt. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Es war gut. Und das Leid kam erst durch den Sündenfall in die Welt. Also Gott hat den Menschen daher die Freiheit gegeben. Er hat Adam und Eva gesagt, ihr könnt hier alles machen, außer eine einzige Sache. Und wenn ihr das macht, von diesem Baum der Erkenntnis, wenn ihr da die Frucht nehmt und esst, ja, dann werdet ihr sterben. Und sie haben sich nach der Versuchung durch den Satan, durch die Schlange, dafür entschieden. Gegen ihn. Und dann kam das. Der Mensch fing, er ist nicht sofort tot umgefallen, aber er fing mit dem Zeitpunkt an zu sterben. Adam und Eva sind irgendwann gestorben. Sie wurden sozusagen, der Verfall begann ab dem Sündenfall. Und bei uns geht's immer schneller. Wir werden nicht mehr so alt wie Adam und Eva. Ich meine, was steht in der Bibel? 70, 80 Jahre, ne? Und ganz selten vielleicht auch nochmal 120, aber das war's. Danach ist Ende. Älter werden wir nicht, nicht mehr 900 noch was. Wir sterben. Und mit uns ist auch die ganze Schöpfung dann ist dem Verfall begriffen. Und es steht ja auch im Neuen Testament, dass die ganze Schöpfung auch dahin seufzt, bis endlich wieder die Erlösung kommt. Deswegen können wir Gott eigentlich gar nicht die Schuld in die Schuhe schieben, warum es Leid gibt. Also ich sag mal, wenn ein Autohersteller ein Auto baut mit Scheinwerfern und ich mache die Scheinwerfer aber nicht an, wenn es dunkel ist, wird immer schwieriger bei den heutigen Autos, die gehen einfach automatisch an, ne? Aber auf jeden Fall, du machst bei dem Auto die Scheinwerfer nicht an und dann fährst du gegen einen Straßenbaum, hast einen schweren Unfall, dann nützt es, dann wirst du doch nicht den Hersteller anschreiben und sagen, was für ein Schrottauto hast du. Dann sagt der, ich habe das Auto mit Scheinwerfern ausgestattet. Wenn du die Scheinwerfer ausstellst, ist das dein Problem. Und so ist Gott eben auch. Adam und Eva haben beschlossen, es anders zu machen, als Gott sagte. Und dann war es ihr Problem. Und damit auch unser Problem, denn wir sind ihre Nachfahren. Die ganze Schöpfung ist dadurch dem Verfall preisgegeben. Seitdem gibt es Tod, seitdem gibt es Raubtiere, seitdem ein Fressen und Gefressen werden. Alles dadurch. Und auch wenn wir heute mal ganz in unsere Gesellschaft zu gucken, das Leid, was in unserer Gesellschaft existiert, das meiste Leid, sage ich jetzt mal, nicht alles Leid, das meiste, ist menschengemacht. Gott hat dem Putin nicht befohlen, die Ukraine anzugreifen. Gott hat gar keinen Krieg heutzutage befohlen. Oder dieses ganze Leid ist menschengemacht. Oder viele Krankheiten sind menschengemacht. Es gibt für viele Krankheiten gibt es Medikamente. Die gibt's schon. Aber da sagen sich halt die Konzerne, die Afrikaner und die Südostasiaten haben halt nicht genug Geld, das Medikament zu bezahlen. Ihr Pech. Dann sterben sie halt. Das ist menschengemachtes Leid. Wir haben genug Nahrungsmittel auf der Welt, um alle Menschen zu versorgen. Bei uns wird's weggeschmissen und woanders hungern Menschen. Das könnte man ändern, wird aber nicht. Menschengemachtes Leid. Oder auch neumodische Krankheiten. Ja, ein Raucher, der sein ganzes Leben lang raucht und dann an Lungenkrebs stirbt, kann der sich über sein Leiden beschweren? Er hat ja selbst geraucht. Oder die ganzen sexuell übertragbaren Krankheiten. Überall stehen dann Plakate von wegen, ja, mach's doch mit Kondom oder wie auch immer. Aber da wird nicht gesagt, wie wär's mal mit Treue. Wir halten uns nicht an Gottes Gebote und beschweren uns dann über die vielen Krankheiten, die wir haben. Die kommen auch dadurch. Ich will nicht sagen, jede Krankheit kommt dadurch, aber viele. Menschengemachtes Leid. Wenn einer zu schnell fährt und dadurch einen Unfall provoziert, menschengemachtes Leid. Da können wir nicht Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Aber wie oft passiert das? Gott, wo warst du? Natürlich gibt's auch Leid, das ist nicht menschengemacht. Der Tsunami zum Beispiel. Oder wenn du halt mit einer Behinderung geboren wirst. Oder ähnliches. Oder wenn du einer schweren Krankheit einfach so stirbst, wo du jetzt nicht sagen kannst, die hast du dir selber zuzuschreiben, weil du halt so gelebt hast, wie du gelebt hast. Da habe ich keine Antwort. Da weiß ich nicht, warum irgendjemand persönlich dieses Leid hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass allgemein das Leid durch den Sündenfall in die Welt kam. Warum das persönliche Leid bei einem Menschen, das kann ich nicht sagen. Und ich werde mich hüten, so etwas auch nur zu sagen. Und ich weiß, es gibt christliche Strömungen, die sehen in allem, was dir negativ passiert, da ist irgendwo eine Sünde in deinem Leben und deswegen hast du das jetzt. Das sagt die Bibel nicht, dass jede Krankheit durch Sünde verursacht ist. Nein, das sagt sie nicht. Ich habe mal so einen Mann vor mir gehabt, der meinte, kommen Sie mir nicht mit Gott. Kommen Sie mir nicht mit Gott. Ich habe so viel Leid erlebt. Ich habe meine Frau sterben sehen, leiden sehen. 3 Monate lang, schwerste Schmerzen. Und sie ist mehr oder weniger in meinen Armen dann gestorben. Ein Gott, der es zulässt, dass meine Frau so leiden musste, an den kann ich nicht glauben. Da kommst du jetzt nicht mit irgendeinem frommen Spruch. Nach dem Motto, ja, seit Adam und Eva ist halt so. Oder, ne? Oder bei einem Christen, der daran fast zerbricht, dass seine Frau gestorben ist. Naja, alle Dinge müssen dem Gläubigen zum Besten dienen. Also wirklich seelsorgerlich wäre das jetzt nicht, wenn du das machst. Also ich habe diesen Mann, ne, da habe ich dann einfach gesagt, ich weiß nicht, warum ihre Frau so leiden musste. Ich weiß es einfach nicht. Aber wissen Sie was? Als meine Frau und ich damals, junges Ehepaar, erste Schwangerschaft und wir ahnen von nichts und dann haben wir mit einmal einen schwerbehinderten Jungen. Und da haben wir auch gefragt, warum? Gott, warum lässt du das zu in unserem Leben? Einmal, wir wollen dir doch im Ausland dienen und dann das. Wie soll das gehen? Und nicht nur unser Leid, sondern auch, man muss dann ja auch sein eigenes Kind leiden sehen, weil so vieles nicht geht, was für viele Kinder selbstverständlich ist, was doch eigentlich jeder kann mit links und unser Sohn kann es noch nicht mal mit rechts. Nein, es geht einfach nicht. Wissen Sie was? Wir hätten dran verzweifeln können, aber wir hatten unseren Gott. Wir hatten Jesus Christus und wir konnten ihm unser Leid klagen. Wir konnten uns an ihm festhalten, in all dem, was wir nicht verstanden haben. Wir konnten heulen in seiner Gegenwart. Und er hat uns aufgerichtet. Wissen Sie, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wären meine Frau und ich heute auch so verbittert, wie ich das bei Ihnen sehe, dass Sie es sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Verbitterung loswerden können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott kennenlernen können und einen Halt bei ihm finden, auch wenn man nicht alles versteht, was im Leben passiert. So habe ich ihm geantwortet. Man muss einfach auch mal trösten. Und ich habe manchmal Menschen da und dann sage ich so, wissen Sie, wenn ich mir jetzt Sie so anschaue, Sie sehen so aus, als könnten Sie eine Umarmung vertragen. Wäre es okay? Das mache ich nicht bei einer Frau, das mache ich dann beim Mann. Aber, und dann umarme ich. Und wenn er sagt, ja, kann ich echt gebrauchen, dann umarme ich den. Und das ist viel mehr als irgendeine hochtheologische Erklärung, warum du jetzt Leid hast. Das hilft gar nichts. Und wir haben noch eine Sache. Gott hat in dieser Frage des Leids eine Lösung geschaffen. Seine Lösung. Nicht die Lösung, die wir Menschen gerne hätten. Leid weg. Wäre ja schön. Wenn mit einmal meine schmerzenden Knie, wenn ich zu lange rumstehe, dann nicht mehr wären. Wenn meine Frau keine Rückenschmerzen mehr hätte. Och, das wäre ja schön, ne? Leid weg. Aber so macht Gott das nicht. Aber er hat eine Lösung geschaffen. Und die Lösung ist, er schickte seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und wer an ihn glaubt, der bleibt nicht auf Dauer im Bereich des Leides. Das heißt, als Christen dürfen wir wissen, eines Tages werden wir bei ihm in der Ewigkeit sein und dort ist es wieder so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, wir sind befreit von Leid. Ist das nicht schön? Und das ist die Antwort, die Gott auf Leid hat. Hundertprozentig kann ich es nicht verstehen. Gott könnte es ja auch anders machen. Gott ist ja Gott. Aber ein Stück weit erkläre ich mir das auch so, wenn wir Jesus sehen, als er die Speisung der 5000 machte, wollten die Leute hinterher, dass er ihr Brotkönig wird. Aber Gott möchte um seiner selbst geliebt werden. Nicht, weil er uns das ganze Leid aus dem Leben schafft. Nicht, weil er uns satt macht. Nicht, weil er uns alles gelingen lässt. Sondern wir sollen ihn lieben. Ihn, einfach so, als Gott. Auch wenn wir erst einmal keine Lösung für unser Leid in dieser Welt haben. Aber in der Ewigkeit, dort wird es kein Leid mehr geben. In Gottes neuer Welt ist alles perfekt, gut und ohne Leid. Das wird eines Tages sein und deswegen kann ich auch so, wie Johannes in der Offenbarung schreit, oh Herr, komme bald. Also lieber jetzt als morgen. Obwohl ich gerne noch bei euch die Botschaft halten würde. Aber trotzdem, ich glaube, die Ewigkeit ist besser. Ja, sind es zum Fragen des Leides? Sind irgendwo noch Fragen dazu? Wie man das mit dem Leid erklärt? Ja?
Hast du unserer Frage gesagt, ob eine Johannes-Kirche mit dem Leid angriff, also mit Gott angesichts des Leides im Konzert in Auschwitz? Er hat das Kammer Auschwitz und dort im Bullsitz gelandet oder was er genau dort macht. Und die wollen uns Anfang der Woche besuchen, das steht schon fest. Aber mit Gott war ich nicht dran, das war sozusagen so eine Art Vorwurf, weil er so schlimme Dinge dort wahrnimmt, die dort geschehen sind. Und er hat gesagt, da brauchen Sie mit Gott nicht mitzukommen.
Ich sag mal so: Das ist, was wäre das? Ich sag mal, es gibt ja theologisch immer dieses Hin und Her. Haben wir einen freien Willen? Ja, nein. Ne? Und es gibt in der Bibel beides. Wir haben einen freien Willen. Wir dürfen entscheiden, was wir tun. Auf der anderen Seite sagt die Bibel aber auch, oh, da gibt es eine Vorherbestimmung. Und die Frage ist, ja, was wäre das denn? Wenn wir mal von der Sichtweise des freien Willens ausgehen. Wenn Gott tatsächlich jede schlechte Entscheidung, die ein Mensch auf Erden trifft, jede, nicht nur die Entscheidung eines KZ-Wächters in Auschwitz, sondern auch meine schlechte Entscheidung oder die schlechten Entscheidungen von dir oder von Andreas oder von wem auch immer, sofort stoppen würde, weil das negative Auswirkungen auf jemand anders hat, sei es hin bis zum Tod. Gott hat ja den Überblick, er weiß, was daraus wird. Ich will vielleicht nur ein bisschen schneller ans Ziel kommen, um meinen Termin zu halten, aber Gott weiß, dass da gleich ein Kind über die Straße läuft und das werde ich dann überfahren, wenn ich zu schnell bin. Er könnte mich daran hindern, zu schnell zu fahren. Könnte er, um es zu verhindern. Er könnte auch das Kind aufhalten, dass es gar nicht erst auf die Straße rennt. Er hätte auch den KZ-Aufseher oder auch überhaupt so die ganze deutsche Führung damals daran hindern können, dass es zu dem wurde, was es war. Aber wenn Gott wirklich jeden nicht seinen Geboten entsprechenden Gedanken, der zur Tat wird, aufhält, wer sind wir dann? Marionetten. Will denn dieser Mensch, der so etwas behauptet, auch für sich selber, dass Gott jede Tat, die er tut, stoppt, sobald sie seinen Geboten nicht mehr entspricht? Das ist die Frage, die man dabei sagen muss, weil Gott hat uns die Freiheit gegeben, falsche Entscheidungen zu treffen. Und eine Freiheit, falsche Entscheidungen zu treffen, wäre keine Freiheit, wenn jede Konsequenz aus dieser falschen Entscheidung nicht existent wäre. Will ich einen Gott, der mich im Grunde genommen wie eine Marionette steuert? Ist Gott so? Ja.
Es geht jetzt in eine andere Richtung.
Ja.
Ist aber immer noch auf Leid bezogen.
Ja.
Ich wollte dich fragen, ob du Satan in Beziehung auf Leid, also ob du das auch zur Sprache bringst oder. Weil ja eigentlich der Fürst der Welt Satan ist und Satan derjenige ist, der tötet.
Ja.
Also
er ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Er ist, ich meine, das ist ja im Grunde genommen, ich habe das eben im Schnelldurchgang gemacht, weil ihr seid ja sozusagen Christen und ihr wisst darum Bescheid. Ich habe die Versuchung im Garten Eden eigentlich nur so ganz kurz. Ne? Der Satan hat Adam und Eva versucht und sie sind gefallen und deswegen haben sie das Böse getan, haben also gegen Gottes Gebot gehandelt und so versucht der Satan das ja immer noch. Jesus wurde versucht und auch wir selber erleben das, dass wir versucht werden. Erst einmal würde ich ihn nicht unbedingt sofort bringen, weil dann bist du wieder bei dem gleichen Problem wie Sünde, weil die Leute uns für verrückt halten, wenn wir an sowas glauben. Ne? Und im späteren Verlauf des Gesprächs, das muss man so irgendwann lernen, im Gefühl zu haben, wenn das Gespräch ernster wird und er dich nicht mehr für einen Verrückten hält, sondern für einen, der vielleicht da Ansichten hat, die er nicht ganz teilen kann, aber die irgendwie doch logisch klingen. Und dann kann man auch mit mehr kommen, weil man dann sagt mehr oder weniger, naja, und da gibt es ja noch den Gegenspieler Gottes. Und er arbeitet gegen Gott. So wie er schon bei Adam und Eva sie dazu gebracht hat zu sündigen, so versucht er das bei uns auch. Und so hat er das auch im Dritten Reich getan. Und das ist halt schon, und dann im Grunde merkt man es ja auch, ich will ja eigentlich das Gute tun, aber irgendwas in mir will das Schlechte tun. Und da ist der Satan, der mich versucht. Und dass es den eben auch gibt. Aber das eben, und dann wieder nochmal, und das durchbricht Jesus Christus. Natürlich ist es heftig, was da in Auschwitz passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die im KZ gewesen sind und genau da Gott erlebt haben. Es gibt Corrie ten Boom, die im KZ war, ihren Vater verloren hat, ihre Schwester verloren hat und sie hat's überlebt. Und da kannst du jetzt nicht sagen, sie hat's verdient, überlebt zu überleben. Ihr Vater war genauso Christ und ihre Schwester war auch eine gläubige Christin. Die waren alle dabei, Jesus zu verkündigen. Da kann man nicht sagen, sie war jetzt wertvoller. Nein, aber sie hat es überlebt. Und sie hat nach dem Krieg überall von Gottes Gnade und seiner Vergebung gesprochen. Und als dann mal ein KZ-Aufseher auf sie zukam, in einer Versammlung in München, 1-2 Jahre nach dem Krieg, und dann ist er auf sie zu, in ganz normaler ziviler Kleidung. Und als er ihr näher kommt, da erinnert sie sich mit einmal. Sie hat genau gewusst, wer das ist. Sie hat ihn in SS-Uniform vor sich stehen sehen, wie er die Peitsche geschwungen hat. Und alles in ihr erstarrte. Und dann kommt dieser Mann und sagt dann zu ihr, ich durfte inzwischen auch mich zu Jesus Christus bekehren. Und sie haben eben so über Vergebung geredet. Vergeben Sie mir. Und dann steht sie da. Und sie fragt sich, in all ihren Fasern will sie, nein, ich kann diesen Mann nicht vergeben. Ich kann es nicht. Und gleichzeitig der Gedanke, aber wenn ich es nicht mache, dann brauche ich nie wieder über Jesus zu reden. Weil dann nehme ich selber das nicht ernst mit der Vergebung. Und dann hat sie gegen all ihre Gefühle, hat sie ihre Hand ihm entgegengestreckt und ihm gegeben und gesagt, ich vergebe dir. Und in dem Augenblick, da hat sie es gespürt, als ob eine Riesenenergie, die von Gott irgendwo kam, durch ihren Körper schoss. Und dann war diese ganze Steifheit, die sie innerlich gespürt hatte, weg. Vergebung. Auch das ist vergebbar. Und es gab einen italienischen Evangelisten, der kam auch ins KZ. Und der KZ-Aufseher oder der KZ-Chef dort, wie das auch immer heißt, der hat sich halt einen Spaß draus gemacht. Ne, die Ehefrauen der Häftlinge haben immer wieder ihren Männern was zugeschickt. Gerade auch zu Weihnachten, so ein bisschen Weihnachtsgebäck, mussten sie sich von ihren eigenen kargen Rationen irgendwie absparen. Und naja, auf jeden Fall, er wird zum Kommandanten gerufen, kommt dahin und steht dann da in seiner Häftlingskleidung. Und der Kommandant sitzt an seinem Tisch und isst da genüsslich adventliches Gebäck. Und das geht so 5, 6, 7, 8 Minuten. Und irgendwann sagt der Kommandant, Ihre Frau kann übrigens sehr gut backen. Das war nämlich das Gebäck, was sie ihm geschickt hat. Was der Kommandant dann gegessen hat. Naja, der Krieg war irgendwann vorbei. Er hat es überlebt. Und ein paar Jahre nach dem Krieg sagt er sich, okay, ich will mal schauen, ob ich diesen Kommandanten finde. Und er ist zu diesem Kommandanten gereist. Er hat ihn gefunden in Kiel. Als Italiener hat er sich die Arbeit gemacht. Er ist von Italien bis nach Kiel gefahren. Das war in der damaligen Zeit nicht so schnell machbar. Da gab es nicht mal eben so einen Flug von Mailand nach Kiel oder so, nach Hamburg und dann weiter. Nein, das hat schon länger gedauert. Und dann war er da. Hat geklingelt. Ding dong. Und dann, ja, geht der ehemalige Kommandant an die Tür, seine Frau ist auch da und dann sagt er, erinnern Sie sich an mich? Ich war Häftling 5432, oder wie auch immer, die hatten ja alle Nummern. Und dann mit einmal erinnert sich der Kommandant und kriegt es mit der Angst zu tun, was will der Mann jetzt von mir? Der will Rache! Und dann sagt er, ach, lassen Sie uns doch reinkommen. Seine Frau kommt dann auch aus den Büschen eben, ne? Und dann, lassen Sie mich und meine Frau doch reinkommen. Wir haben auch einen Kuchen mitgebracht. Lassen Sie uns gemeinsam Kaffee trinken. Und aufgrund dieser Liebe dieses Ehepaares hat der Kommandant dieses KZs, der ehemalige Kommandant, kapituliert vor Gott und hat sich bekehrt. Ja, Leid passiert in der Welt, aber Menschen haben es gemacht. Menschen. Gott lässt uns falsche Entscheidungen treffen und die führen manchmal auch zu solchen Regimen und zu solchen Gräueltaten. Aber nicht Gott ist der Schuldige. Und wie gesagt, ich kann das Leid im Leben eines Menschen nicht erklären. Ich weiß nur, dass Gott nicht derjenige ist, der es absichtlich herbeiführt. Ja. Ja.
Was du sagen würdest, oder was du mit jungen Eltern sprechen würdest, die ihr Kind verloren haben, eine Schwangerschaft. Am 29., 37.
Ich sag mal, es ist Leid. Es stirbt jemand. Auch wenn es ein ungeborenes Kind ist. Es ist jemand gestorben. Man hat persönliches Leid. Und ich würde, also je nachdem, wie die Beziehung zu den Leuten ist, aber normalerweise, wenn sie mir bekannt sind, ich würde sie ganz einfach in den Arm nehmen und mit ihnen heulen. Und einfach, das brauchen die. Wer Trauer hat, der braucht keine Erklärung. Der braucht einfach nur Trost. Und sind nicht bekannt, ja. Das ist schwierig. Also sind die Fragen danach, warum hat Gott das zugelassen oder was weiß ich? Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht sagen, warum Gott es zugelassen hat. Ich kann nur sagen, weißt du was? Gott liebt dich. Und ich weiß trotzdem nicht, warum dieses Leid passiert ist. Und wir können sagen, ich kenne dich nicht, ob du Leid in deinem Leben schon erfahren hast, aber wenn man selber Leid erfahren hat, kann man sagen, was einem selber im Leid geholfen hat. Und ich habe bis heute keine Antwort von Gott bekommen, warum unser Sohn behindert ist. Ich habe sie nicht. Aber ich weiß, bei ihm bin ich an der richtigen Adresse, um mit ihm darüber zu reden. Und das gibt mir Halt. Und das gibt mir Trost. Und es bringt nichts, auf Dauer sauer auf jemanden zu sein und sei es Gott. Das macht nur mich kaputt. Niemanden sonst. Ja? Natürlich. Wenn du also selber Leid erlebt hast, kannst du auch besser da trösten. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch mal andere trösten kann, auch wenn ich selber kein Leid erlebt habe, weil wir haben nicht alle alles erlebt im Leben. Ne? Und deswegen. Aber ich denke, wir sollten auch die anderen 6 Fragen noch anschauen, sonst wird es schwierig. Hast du noch eine Frage? Oder?
Eine ganz kurze Ergänzung.
Ja. Das kann sein. Also ich sag mal jetzt, die Bibel kennt das Konzept, dass wenn du dich nicht an Gottes Gebote hältst, dass dann durchaus auch Leid in dein Leben kommen kann, auf jeden Fall. Das gibt es. Aber das ist halt nicht immer so. Nicht jede Krankheit, die da ist, ist eine Folge von Sünde. Und da muss man immer ganz klar gucken. Also ich sag mal, wir kennen ein paar Leute, junges Ehepaar damals gewesen und die junge Frau kommt, hat 2 kleine Kinder, die junge Frau kommt nach Hause vom Einkaufen, ihr Mann sitzt im Sessel und ist tot. Mitte 30. Unerwartet. Also er hatte zwar, war vorher krankgeschrieben gewesen, war längere Zeit zu Hause, wäre aber am nächsten Tag wieder... hätte er zur Arbeit gemusst. Die Krankheit lief aus. Aber weil er so lange gelegen hatte, hatten sich Thrombosen gebildet und das wurde dann zu einer Lungenembolie. Und er war tot. Mitte 30. Und sie sagt heute, sie waren damals ungläubig, und sie sagt heute, wäre das nicht passiert, wäre ich niemals gläubig geworden. Das sagt sie im Rückblick. Na, das ist, oder eine andere Geschichte. Ich hatte mal einen Seelsorger, wo ich selber im Glauben meine Zweifel hatte. Und saß im Rollstuhl. Der war schwer krank und hatte nicht mehr lange zu leben. Die Ärzte haben gesagt, na, ein Jahr wird das noch. Länger nicht. Und das war eine sehr schmerzhafte Erkrankung, die ihm immer mehr an Beweglichkeit auch nahm. Und der ist nach vorne in der Gemeinde gerollt mit seinem Rollstuhl, hat sich mit dem Rollstuhl dann zur Gemeinde gedreht und gesagt, hat einer von euch schon mal für seine Krankheit gedankt? Ich tu's, weil ich war so weit weg von Gott, wäre das nicht gekommen. Hätte ich jetzt nicht diese gute Beziehung mit Gott, ich danke ihm für meine Krankheit. Und er ist dann auch gestorben. Es hat zwar länger als ein Jahr gedauert, aber er ist trotzdem gestorben. Er ist nicht gesund geworden. Und der hat mehr Fröhlichkeit ausgestrahlt als 10 fröhliche Leute sonst. Trotz seiner Krankheit. Der war ein Vorbild für alle in der Gemeinde. Es geht weiter. Es geht um das Thema, wenn das dir entgegengeschleudert wird in irgendeiner Unterhaltung, die Bibel ist doch nur von Menschen geschrieben und deshalb voller Irrtümer. Oder der Bibel kannst du nicht glauben, weil die schlecht überliefert ist. Oder. Ne? Die Bibel hat lauter Widersprüche. Was es da nicht alles an Einwänden gibt. Und ganz ehrlich, das ist nicht mein Bild. Auf jeden Fall, meist haben die Menschen, die so etwas sagen, noch nie die Bibel gelesen. Das heißt, wenn ich solchen Leuten frage, ja, du sagst, die Bibel ist voller Widersprüche, sag mir einen. Können sie nicht. Also ich sage mal, es gibt natürlich von 100 Leuten, mit denen du redest, und die das sagen, gibt es einen, der sagt dir was. Er meint dann, das wäre ein Widerspruch, aber da kann man dann drauf eingehen. Aber die meisten haben die Bibel noch gar nicht gelesen. Und was auch noch für die Bibel spricht, ist die unglaubliche Anzahl, wir sind schon langsam drin, genau, die unglaubliche Anzahl der erfüllten Prophetien. Es spricht auch für die Wahrheit der Bibel. Also ich habe selber nicht nachgezählt, aber Werner Gitt hat mal nachgezählt. Und er sagt, 3268 Prophetien der Bibel im Alten Testament und auch im Neuen haben sich schon erfüllt. Es gibt noch viele, die noch ausstehen, aber die Chance ist groß, dass die sich auch erfüllen werden. Und wenn du mal nur darüber nachdenkst, eine Prophetie, etwas, was Jahrhunderte, Jahrzehnte vorher gesagt wird, dass es passieren wird. Und das passiert dann auch so. Das lässt sich mathematisch errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es so ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass über 3000 Prophetien sich erfüllen, ist mathematisch gegen Null. Das geht eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Ich meine, ich kann nicht alle Prophetien bringen. Da werden wir irgendwo noch nach Weihnachten hier, wenn man Prophetie für Prophetie jetzt durchgehen würde. Aber zum Beispiel die Geburt von Jesus in Bethlehem, in Micha 5, Vers 1, circa 700 Jahre voraus, wird es angekündigt. Der Messias wird in Bethlehem geboren. Oder der persische König Kyros, er gebietet den Israeliten den Tempel wieder aufzubauen, nachdem sie 70 Jahre im Exil waren. Durch die Babylonier waren sie verschleppt. Dann haben die Meder und Perser gewonnen gegen die Babylonier und dann durften die Israeliten wieder zurück. Und sie durften nicht nur zurück, sie bekamen sogar noch den Auftrag, den Tempel zu bauen, mit finanzieller Unterstützung des Staates Persien. Ja. Und er hat es, und das war vorhergesagt worden, von Jesaja. Circa 100 Jahre vorher, mit Namensnennung des Königs, Kyros. Mit Namensnennung. Also das wäre so, als wenn jetzt irgendwo im Jahre 1920 ein Prophet aufgetreten wäre, der hätte gesagt, im Jahre 2025 wird ein Friedrich Merz Kanzler. Und nimmt Schulden in nie geahnter Höhe auf. Und genauso wäre es gekommen. Weißt du? Eine Unmöglichkeit mit Namensnennung. Damals war Friedrich Merz noch gar nicht geboren. Und Chorus war zu dem Zeitpunkt auch nicht geboren. All solche Dinge, da denkst du dir nur, wie soll das denn gehen? Und allein das weist darauf hin, die Bibel ist wahr. Und wir können auch prüfen, ob die Bibel wahr ist. Ne? Hier steht zum Beispiel in Josua 1, Vers 8, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust, aller Dinge nach dem, was daran geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Das heißt, Josua, wenn du tust, was hier in dem Wort steht, wird dein Leben gesegnet sein. Das wirst du überprüfen können. Du hältst dich dran und es geht gut. Und auch bei Maleachi heißt es auch so, ja, haltet euch doch mal an die Gebote und dann werdet ihr gute Ernten haben. Prüft mich doch, sagt Gott. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, den Vers hatten wir schon, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ich kann Gott da überprüfen. Und noch etwas. Die Bibel ist das best überliefertste Buch der ganzen Menschheitsgeschichte, der antiken Zeit. Also, Ich sag mal, wer von euch hat schon Latein gehabt in der Schule damals? Ja, meine Frau, Andreas. Okay, zwei Lateiner, drei Lateiner. Ja, super. Auf jeden Fall. Du auch? Also, nein, du hast nur so den Arm gehoben. Ja. Wisst ihr, was Paternoster heißt? Vater unser. Auf jeden Fall. Da die meisten, die Latein lernen, nehmen vor ein Buch durch von Cäsar. Das heißt Bello Gallico. Das hat nichts mit Labello zu tun, auch nichts mit dem Hund, der bellt, sondern Bello heißt Krieg und Gallico ist Gallien, das heutige Frankreich, also der Krieg in Gallien heißt das Buch. Und da beschreibt Cäsar, wie er 50 vor Christus Gallien einnimmt. Also wer da mehr Geschichte haben will, Asterix und Obelix, könnt ihr gerne nachlesen. Da ist die Geschichte nicht ganz wahr wiedergegeben, aber ne? Auf jeden Fall hat Cäsar diesen Bericht geschrieben über seine Eroberung Galliens. Und diesen Bericht müssen die meisten Lateinschüler lernen und lesen und aus- und übersetzen und ähnliches. Und von dieser Schrift haben wir heutzutage 10 Abschriften, die ungefähr 1000 Jahre nach Cäsar abgeschrieben wurden. Wie ist das zu verstehen? Cäsar hat das geschrieben. Und damals haben garantiert auch viele der höfischen Abschreiber das abgeschrieben, damit der Bericht im ganzen Römischen Reich bekannt wird. Aber das Material war entweder Pergament oder Papyrus und das sind Naturmaterialien, die irgendwann zerfallen, kaputt gehen, irgendwann nicht mehr lesbar sind. Man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt das neu abschreiben auf neues Papyrus oder neues Pergament und dann ist es wieder gut lesbar. So sind Abschriften immer wieder gemacht worden über die Jahrhunderte. Und die älteste Abschrift, die wir haben, ist ungefähr 1000 Jahre alt, also ungefähr dann von uns aus gesehen 1000 Jahre und von Cäsar aus gesehen 1000 Jahre. Also 1000 Jahre liegen zwischen Cäsar und der ältesten Abschrift, die wir haben, die am nächsten dran ist an Cäsar. Und es wird nicht bezweifelt, dass das der Bericht ist, den Cäsar geschrieben hat. Und von der Bibel, vom Neuen Testament, was meint ihr, wie viele Abschriften es da gibt und wie nah die dran sind an der Zeit von Jesus? Was meint ihr? Es sind tausende Abschriften, die man hat und die sind teilweise Jahrhundert, an 100 Jahre oder sogar noch näher dran an der Zeit von Jesus, an der Zeit, wo es wirklich geschrieben wurde. Und man hat ja auch dann erst jahrhundertelang, sind ja gewisse Gebiete des Nahen Ostens und Nordafrikas unter islamischer Herrschaft gewesen, wo kein Europäer rankam. Aber als dann im 19. Jahrhundert sich dann französische und englische und deutsche Kolonialleute sich ausgebreitet haben wieder in dem Raum, dann haben sie geguckt und man hat in irgendwelchen alten Klöstern mit einmal Abschriften gefunden von den alten Bibeltexten, auch vom Neuen Testament und so weiter und hat gemerkt, die Schriften, die uns vorliegen, sind eigentlich die gleichen, die da sind, die schon so alt sind. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Oder auch vom Alten Testament. Man hat immer behauptet, diese ganzen Prophetien, auch auf Jesus, dass er in Bethlehem geboren wird. Oder Jesaja, wo Jesaja 53 ist, was alles auf Jesus hinweist, dass er sterben wird, die Sünden auf sich nimmt von uns Menschen, dass dadurch Menschen gerettet werden können. Das alles ist Vorschau auf Jesus. Und da hat man gesagt, das hat man später da reingeschrieben. Und das ist gar keine Prophetie, sondern es wurde so getan, als wäre es Prophetie. Man hat das später geschrieben und auf alt getrimmt. Und dann hat man im Qumran, Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, hat ein Hirtenjunge mit einmal Tonkrüge gefunden, so hat man früher Schriften aufbewahrt, in denen Schriften des Alten Testaments drin waren. Und da waren all diese Prophetien drin. Und laut Alterungsbestimmung hat man festgestellt, das waren Rollen aus der Zeit vor Jesus. Und trotzdem steht alles so drin, wie wir es heute kennen. Da ist nichts verfälscht, gar nichts. es ist, wie wir es kennen. Da hat sich nichts geändert. Aber bei Cäsar wird nicht gezweifelt, obwohl 1000 Jahre zwischen ihm und seinem Leben und den Rollen liegen. Aber bei der Bibel, die wird bezweifelt. Nicht, weil die Schriften schlecht sind, der Bibel, sondern die Bibel redet ins Leben der Menschen hinein. Aber Cäsars Schriften reden nicht ins Leben der Menschen hinein. Gottes Wort wird angezweifelt, aber solche weltlichen Schriften, die werden für wahr gehalten. Wir haben Grund, unserer Bibel zu vertrauen. Und auch wenn Moslems sagen, ja, die Bibel wurde verfälscht, dann sollen sie mal irgendwo verfälschte Bibeln uns zeigen. Die gibt's nicht. Natürlich heutzutage, also die Volksbibel würde ich als verfälscht ansehen, aber ansonsten, hattest du aufgezeigt?
Ja, ich hatte eine kurze Anmerkung.
Ja.
Und zwar mag es schon sein, dass unverhältnismäßige Maßstäbe an die Bibel an der Stelle dann belegt werden, wenn gewisse andere historische Sachen als Fakt akzeptiert werden. Und dennoch wollte ich anmerken, dass ich es in Ordnung finde, dass der Maßstab höher ist. Gerade wie du gesagt hast, weil es eben mehr Auswirkungen hat und persönlich ins Leben der Menschen hineinspricht. Und deswegen, ja, wollte ich einfach sagen, dass es in Ordnung ist,
ja, also ein höherer Maßstab ist schon gar nicht schlecht, damit wir auch sicher sind, das ist wirklich Gottes Wort, aber eben, es darf nicht unrealistisch werden. Wir können Schriften aus dem Altertum, können wir gar nicht anders prüfen, als über Indizien. Alles aus dem Altertum können wir nur über Indizien prüfen. Man kann jetzt nicht irgendwie fordern, gibt es über die Auferstehung von Jesus irgendeine eine Studie, dass das so überprüft wurde nach heutigen Maßstäben. Heutige Maßstäbe gab es damals noch nicht. Und es gab noch nicht solche Regeln, wie man was überprüft, wie man das heute hat. Aber trotzdem war man damals ehrlich. Du hast recht. Also auf jeden Fall, wir haben recht. Wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, die Bibel ist wirklich gut überliefert. Und da gibt es noch so viel mehr Dinge, die wir sagen können, wo die Bibel gut überliefert ist. Die Juden hatten ein interessantes System, wie die Bibel überliefert haben. Also die haben sie immer wieder abgeschrieben und die hebräischen Buchstaben haben einen Zahlenwert. Und wenn sie dann eine Seite abgeschrieben haben, also sozusagen eine Spalte sozusagen hatten, dann haben sie hinterher überprüft, ob die Buchstaben, die übereinander stehen, unten die richtige Summe ergeben. Weil jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Und es kann nur richtig abgeschrieben worden sein, wenn bei der Rechnerei aller Buchstaben zusammen, aller Zahlenwerte, unten die richtige Summe bei rauskommt. Und wenn auch nur in einer einzigen Reihe der Zahlenwert nicht gestimmt hat, haben sie diesen also einfach zusammengeknüllt, weggeworfen, neu geschrieben. Eine fehlerhafte Seite durfte nicht in Gottes Wort sein. Natürlich gab es trotzdem auch mal ganz selten tatsächlich irgendwo mal einen kleinen Schreibfehler. Das hat es gegeben, aber das ist minimal. Weil die so penibel darauf geachtet haben, keinen Fehler zu machen. So, das nächste. Das war ein bisschen schnell. So, Evolution oder Schöpfung. Das ist auch das, womit sich gerne Leute sich mit uns streiten. Weil wenn wir da ankommen und sagen von wegen, ja, ich glaube an Gott und an Jesus Christus, ach, und dann bist du also auch so verrückt, dass du an die 6-Tage-Schöpfung glaubst. Weil die fühlen sich so sicher, dass sie meinen, sie hätten recht mit der Evolution. Und da stehst du erstmal da und denkst dir, wie antworte ich denn darauf? Und es ist ja auch schwierig. In unserer Gesellschaft ist es so, in der Schule, im Kindergarten, in allen Filmen, die überall rauskommen, in Naturdokumentationen, im Zoo, wo du auch bist, wird von Evolution gesprochen als einer feststehenden Tatsache, wo man gar nicht mehr fragen muss, ob das wahr sein kann. Es wird einfach davon gesprochen, es wird davon ausgegangen. Und ich sag mal, der Werner Gitt hat das mal aufgeschrieben und das Problem ist, wo kommt die Information her? Er hat das mal aufgeschrieben, er nennt das ein Naturgesetz der Information, weil eine Information entsteht in der Welt, die wir kennen, nicht von alleine. Also ich sag mal, ich habe das immer mir gewünscht, früher als Schüler, bei den Hausaufgaben, dass am nächsten Morgen die Hausaufgaben fertig sind. Einfach so. Ohne, dass ich sie geschrieben habe. Ist aber nie passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Computer hast und du merkst mit einmal, dein Computer hat ein Computervirus. Dann kommst du nie auf den Gedanken, dass dieser Computervirus in deinem Computer von alleine entstanden ist. Du hast sofort den Gedanken, Mist, da habe ich nicht aufgepasst beim Surfen. Da hat irgendjemand ein Virus geschrieben und der hat sich jetzt in meinem Computer eingenistet. Du kommst nie auf die Idee, der entsteht von alleine. Das tut er nämlich auch nicht. Weil Information entsteht niemals von alleine. Und für Information braucht es immer einen Code. Also eine Sprache. Englisch, Deutsch, Italienisch, was auch immer. Es braucht eine Sprache, in die du wo die Buchstaben einen Sinn ergeben. Nur die Buchstaben dahinsetzen ergibt noch keinen Sinn. Es muss in einer Sprache, in einem Code geschrieben sein. Nur dann ist es auch verständlich. Und der Empfänger muss diesen Code auch kennen. Sonst macht es für ihn auch keinen Sinn. Das heißt, eine Zelle hat die DNA. Also den Zellkern. Wo alle Informationen drinstehen, die dich ausmachen. Rein biologisch. Und da gibt es tatsächlich einen Teil, der liest die Information ab und guckt sich an, okay, so muss ich die nächste Zelle bauen. Und da genauso wird es gemacht, weil es in der Zelle so steht, in der DNA. Das ist eine Information, die ist da reingeschrieben. Von wem? Von alleine entsteht Information nicht. Das hat noch niemand nachweisen können, dass Information von alleine entsteht. Und dann die sagen, ja, so ist es. Information entsteht nicht von alleine. Außer bei der Evolution. Da ist es doch passiert. Das macht keinen Sinn. Also entweder gilt ein Naturgesetz immer, ohne Ausnahme, oder es gilt nicht. Leben entsteht nicht aus unbelebter Materie. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber diskutiert. Und die sagen, es ist doch bewiesen, dass das so ist. Und dann sage ich, wenn du davon so überzeugt bist, dass es bewiesen ist, dann zeig mir den Beweis, dass Leben aus unbelebter Materie entsteht. Es hat bisher niemand den Beweis gebracht. Aber wenn es so klar ist, müsste es doch in irgendeinem Buch stehen, in irgendeiner Datei im weltweiten Netz müsste es doch stehen, dass der Beweis erbracht wurde. Er wurde nicht erbracht. Also Atheisten haben einen Glauben. Sie haben den Glauben, dass Leben aus unbelebter Materie entsteht. Sie haben den Glauben, dass eine Ordnung aus dem Chaos entsteht. Sie haben den Glauben, dass aus einem Einzeller Mehrzeller werden. Aber in der Natur kommt das nicht vor. Wir kennen Einzeller, die gibt es, Bakterien. Aber wir kennen nicht Zweizeller. Wir kennen nicht Dreizeller. Wir kennen aber Vielzeller, wo dann gleich Tausende, Millionen von Zellen sind. Die kennen wir. Aber es wird behauptet, aus der ersten Zelle haben sich dann immer mehr, es wurde mehr Zeller, noch mehr Zeller und irgendwann sind daraus solche wie wir geworden. Nur in der Natur gibt es Einzeller und dann gleich, wow, richtig kompliziertes Leben. Wie? Wo ist das Zwischending? Warum gibt es das heute nicht? Alles unbewiesen. Und das sind alles keine Beweise dafür, dass es einen Schöpfer gibt, aber ein sehr starker Hinweis darauf, dass es einen Schöpfer gibt. Die Evolution ist nicht so bewiesen, wie sie behaupten. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Alles weist darauf hin, dass es Gott gibt. Paulus sagt das in Römer 1, Vers 19. Die ganze Schöpfung weist darauf hin. Wie kann etwas so genial produzieren? Es gibt noch ganz andere Sachen, wie der Abstand von der Sonne ist, dass es mit dem Mond und wie genau die Moleküle aufeinander abgestimmt sind, dass überhaupt Leben entstehen kann. Dass es Kohlenstoff gibt, ist verrückt. Das geht eigentlich gar nicht. Aber es gibt ihn und darauf basiert unser Leben. Und all das, es ist unlogisch, dass sowas von alleine entsteht. Aber wir können es ja mal versuchen. Einen Haufen Bauschutt schmeißen wir in den Garten. Und je länger wir warten, desto schöner wird das Haus. Nein, es passiert nicht. Wissen wir alle. Ja. hätten wir gerne, ne? Genau. So, geht weiter. Datierungsfragen. Die sind ein bisschen figelinsch, also ein bisschen kompliziert, Datierungsfragen. Da geht es um die Sachen, ja, aber es ist doch bewiesen, dass das so und so alt ist. Während die Bibel ja behauptet, wenn wir die, also sie sagt es nicht implizit, aber wir können die Jahre zusammenzählen. So, da war die Schöpfung, Adam, Eva, wie lange haben die gelebt, wann haben die Kinder gekriegt, wann war die Sintflut und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Ungereimtheiten, aber schlussendlich kommt man irgendwo so auf eine Zahl zwischen 6.000 und 10.000 Jahren. Und ich tendiere eher in Richtung 6 als zu 10, aber egal. So, und man kommt auf gar keinen Fall auf Millionen oder Milliarden. Und aber dann kommt die mit ihren Datierungsmethoden. Wie das denn zu verstehen wäre? Und es ist doch bewiesen, dass es so alt ist. Und. Und da kommt immer diese berühmte C14-Methode. Wobei die C14-Methode geht gar nicht so weit in die Vergangenheit, weil die Halbwertszeit von C14 ist irgendwie 5300 noch was Jahre. Das heißt, da kann man ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit gucken, aber also nicht mehr 5300, aber länger kann man zählen, weil es wird ja immer weniger. Aber man kann nicht Millionen Jahre mit der C14. Aber es gibt andere radioaktive Isotope, mit denen kann man sehr wohl rein theoretisch von der Theorie her in die Vergangenheit gucken, weil die eine längere Halbwertszeit haben. Aber es ist eine Frage. Man mischt, es gibt in der Natur halt eine gewisse Menge C14 in der Atmosphäre. Und wenn ein Organismus stirbt, dann hat er in seinem, diese C14-Atome baut er einfach in seinen Körper ein. Weil die sind halt in der Natur da. Auch du, auch ich, haben wir alle in unserem Körper. Aber wenn wir sterben, ab dem Zeitpunkt nicht mehr, dann sind wir ja tot. Und wenn du jetzt also irgendwann, wenn irgendwann wir deine Knochen ausgraben, dann könnte man jetzt nachrechnen, okay, wie viel C14 ist in seinem Knochen drin? Und wir wissen, in der Atmosphäre war so und so viel C14, und so schnell zerfällt C14, dann können wir sagen, okay, also der liegt hier schon 2000 Jahre. So läuft das ab. Das nennt sich die C14-Methode. Man kann das auch mit anderen radioaktiven Isotopen machen. Funktioniert in der Theorie. Ja?
Wurde ja aber impliziert, dass C14 in der Luft oder in der Atmosphäre nicht zerfällt.
Nein. C14 entsteht in der Atmosphäre immer wieder neu durch die kosmische Hintergrundstrahlung. Das heißt, da kommt Strahlung in die Atmosphäre und in den oberen Atmosphäreschichten entsteht dann in der Kollision dieser Strahlung mit Molekülen der Atmosphäre dieses C14.
Das ist übrigens der Klimaforschung zu verdanken, dass die sagen, die C14, wie soll ich sagen, die Entstehung von C14 in der Atmosphäre über die Jahrtausende, jetzt, die man herausgefunden hat, völlig
genau, darauf wollte ich eben noch kommen. Das ist der Punkt. Bei all diesen Methoden geht man nämlich davon aus, dass alles früher so war wie heute. Das heißt, wir sehen heute, hat man C14 einen Anteil in der Atmosphäre von so und so viel. Und dann geht man, ja, das auch. Aber trotzdem ist Tschernobyl verglichen mit der Hintergrundstrahlung aus dem Kosmos wenig. Aber du hast halt, dann denkt man, so war es schon immer. Das stimmt aber nicht. Vor allen Dingen ist das eine unbewiesene Tatsache. Also es ist eine Annahme, die man treffen muss. Sonst könnte man diese Methoden gar nicht anwenden. Wir nehmen an, wir beobachten heute die Welt und schließen daraus auf die Welt von früher. Nur das ist eine Annahme, die wir nicht wissen, die uns auch keiner beweisen kann. Schlussendlich beobachten wir Menschen die Radioaktivität gerade erst mal seit etwas über 100 Jahren. Vorher hatten wir gar keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, welche Schwankungen da teilweise sein könnten, weil wir nicht schon Jahrhunderttausende das Ganze untersuchen, sondern eben erst seit sehr kurzer Zeit. Das heißt, es ist wie, stellt euch mal vor, ihr habt einen Eimer Wasser, ihr kommt in einen Raum rein. In diesem Raum steht ein Eimer Wasser unter einem Wasserhahn. Und der Wasserhahn tropft. Und der Wassereimer ist halb voll. Und dann könnte man jetzt aus der Tropfengröße und der Geschwindigkeit, wie oft es tropft, könnte man jetzt errechnen, wie lang, also wann der einmal leer war. Könnte man. Welche Annahmen haben wir gemacht? Ja. Genau. Wir nehmen also an, dass die Tropferei vom Wasserhahn schon immer genau so war wie jetzt. Was haben wir noch angenommen? Das geht auch. Das würde aber im Grunde genommen die ganze Tropferei, das ist da schon gesagt worden, ob jemand mal den mehr aufgedreht hat oder mal zugedreht hat. Aber wir gehen noch davon hin. Das auch, dass jemand aus dem Eimer was rausgenommen hat oder dass der Eimer vielleicht gar nicht leer war am Anfang. Also lauter Dinge, die wir nicht beweisen können. Und das müssen wir einfach im Hintergrund haben, wenn gesagt wird, die Datierungsmethoden sind doch eindeutig. Sind sie nicht wirklich? Ja?
Oder auch, man schließt ja auch aus, dass es noch eine andere Quelle gibt, die den Eimer füllen würde, also das Wasser.
Ja, genau. Alles Mögliche, ne? Der Hund kann ja nicht geschlabbert haben, er könnte auch mal reingepinkelt haben, ne? Das ist, aber dann wäre die Farbe an. Na gut, lassen wir es. Auf jeden Fall all diese Dinge. Es gibt noch eine andere Methode. Da steige ich nicht hundertprozentig durch, aber das nennt sich Isochronenmethode, falls ihr mal darauf stoßt und mit jemandem diskutiert, der wirklich richtig Ahnung von dem Thema hat, da muss man nicht wissen, wie viel von dem ursprünglichen Material da war, sondern man misst einfach den Anteil des nicht zerfallenen C14 oder was auch immer man da nimmt, an des radioaktiven Isotops, und man misst den Anteil des schon die Zerfallsprodukte misst man. Da muss man nicht wissen, wie viel war vorher eigentlich da, sondern den sozusagen im Vergleich kann man die beiden miteinander messen. Aber man geht doch von einer Annahme aus, denn um das so messen zu können, und dass es auch wirklich stimmt, muss man davon ausgehen, dass dieses Gestein, da geht es um Gesteine, dass dieses Gestein wirklich zu genau den gleichen Bedingungen, dass das versteinert wurde, wie das danebenstehende. Und das kann man nicht beweisen. Es gibt auch katastrophische Szenarien, wo Dinge dicht beieinander sind und komplett unterschiedliche Entstehungsgeschichten haben. Auch das lässt sich nicht wirklich beweisen. Also nur wenn euch mal gesagt wird, das ist doch längst bewiesen, man weiß, wie alt das ist. Man hat mal tatsächlich mit dieser Methode mit radioaktiven Isotopen, man hat Gestein untersucht, ich glaube auf Island war das oder auf Hawaii, wo man genau wusste, 1800 noch was war der Vulkanausbruch gewesen. Man wusste genau, wann der Vulkanausbruch war, das Datum stand fest. Und dann hat man dieses Gestein untersucht. Und das Gestein war aber laut den wissenschaftlichen Datierungsmethoden Hunderttausende von Jahren alt und nicht erst 200 Jahre alt. Und dann denkst du dir, okay, so sicher ist das also. Man muss wirklich aufpassen. Das klingt alles wissenschaftlich, ist es aber nicht unbedingt. Ich meine, zum Beispiel hat man mal, bis vor kurzem hieß es, also die DNA eines Tieres hat auch eine Halbwertszeit. Die hält nicht ewig. Das heißt, wenn ein Tier stirbt, kannst du irgendwann die DNA nicht mehr feststellen, was es eigentlich mal war und welche Eigenschaften es hatte. Weil DNA ist ein biologisches Molekül und geht kaputt. Und ich glaube, ich weiß es nicht so, auf jeden Fall ein paar tausend Jahre und dann ist das weg. Und dann hat man irgendwann in den letzten Jahren die DNA eines Dinosauriers gefunden. Und dann anstelle, dass sie sagen, oh, dann lebte der vielleicht noch vor ein paar tausend Jahren. Nein, dann sagt man, oh, da muss irgendein Fehler vorliegen. Das kann nicht sein. Also man hat auf jeden Fall, das da irgendwie wegzuerklären versucht. Auf keinen Fall kann es sein, dass das mit einmal dafür spricht, dass vielleicht doch die biblische Datierung richtiger wäre. Nein, das ist schwierig. Gut, das waren diese Methoden. Ja.
Bäume gestanden haben.
Ja.
Ein Baum braucht, bis er seine Frucht treibt, also ganz grob 20 Jahre.
Mindestens.
So. Das heißt, wenn Gott am sechsten Tag die Menschen geschaffen hat und meinetwegen am siebten Tag, als sie im Paradies gelebt haben, dann haben sie nach 7 Tagen mit Bäumen zusammengelebt, die 20 Jahre alt.
Ja, das Adam und Eva selbst sind schon das gute, beste Beispiel. Also Adam, wie alt war der? Er ist gerade erst geschaffen und war vielleicht ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger. Wenn wir ihn gesehen hätten, hätten wir gesagt, der ist 30. Aber er war gestern noch nicht da. Das heißt, natürlich. Und er kann eine Welt schaffen in einem gewissen Alter, die so wirkt, als würde sie älter sein. Könnte er rein theoretisch. Und die Sterne, da sagt man, das Licht hätten wir doch gar nicht, weil sie ja so weit weg sind, dass das Licht so lange braucht, bis es zu uns kommt. Aber er hat ja die Sterne geschaffen, auch für die Nacht und für die Menschen, dass sie Zeiten einteilen können. Das heißt, er hat das Licht von Anfang an so gemacht, dass es uns schon erreicht. Für Gott ist das doch kein Problem. Deswegen, aber als nächstes kommt, Glaube ist doch kein Wissen. Im Deutschen ist der Begriff Glaube leider verkommen. Glaube steht für etwas, was spekulativ, ich glaube, morgen ist es auch nochmal sonnig. Ja, und wenn es dann nicht so kommt, habe ich mich halt geirrt. Na, und aber der Begriff Glaube in der Bibel meint etwas ganz anderes. Im Hebräerbrief steht, es ist eine Gewissheit. Und es ist auch ein Glauben an eine Person. Ich halte mich an Jesus Christus fest, weil er mein Erlöser ist. Ich glaube an ihn. Ich habe sozusagen mich ihm angelobt, verlobt. Da kennt man das Wort noch so ein bisschen her. Das heißt also, es ist eine Beziehung zu ihm und es meint eine Sicherheit. Nicht dieses, könnte sein oder auch nicht. Nur einmal das. Glaube ist doch kein Wissen. In dem Hebräerbrief steht, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und biblischer Glaube drückt sich in der Beziehung aus. Jesus Christus ist mein Ein und Alles. Es geht nicht um ein naturwissenschaftliches Wissen, sondern das Wissen, dass ich in Jesus Christus alles gefunden habe, was ich brauche. Liebe, Vergebung, Gnade, Halt, einfach alles. Das lässt sich aber irgendwie naturwissenschaftlich nicht fassen. Das soll nicht heißen, dass die Aussagen der Bibel in Richtung Naturwissenschaft nicht stimmen. Aber der Schwerpunkt der Bibel liegt eben auf der Beziehung zu Gott. Und Gott lässt sich irgendwie auch nicht naturwissenschaftlich beweisen, wie wir das vorhin schon einmal hatten. Dem nicht bekehrten Menschen sind Fragen des Glaubens eine Torheit, schreibt Paulus im Korintherbrief, im 1. Korinther 1, Vers 18. Er kann sie nicht verstehen, 1. Korinther 2, 14. Der von Christus erfasste Mensch, der wird in die Wahrheit geleitet, Johannes 16, 13. Und sein Glaube hat ein festes Fundament, 1. Korinther 3, 11. Unser Glaube ist etwas Gewisses. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und Matthäus 5, 8. Den Vers hatten wir vorhin schon mal. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Also, das ist der Unterschied. Glaube ist nicht gleich Wissen. Das ist, aber auf der anderen Seite ist das, was die Bibel über das Wissen sagt und über naturwissenschaftliche Dinge, das stimmt. Und der Bibel kommt es sehr darauf an, dass das auf Tatsachen beruht. Ich sag mal, lies mal, lieber nicht, aber die hinduistischen Schriften, die sind so wirr und da hast du keinerlei Datumsangaben. Im Grunde genommen wie die Märchen, ja, es war einmal so, aber nichts ist irgendwo datiert, an Orte gebunden und die Bibel, die sagt, das geschah zu Zeiten, also im dritten Jahr des Königs sowieso, als die und die Stadt gebaut wurde und als die Pharaonen die und die Stadt bauten. Der Bibel geht es sehr darum, dass sie datiert, wann das passiert, was sie schreibt. Schon das Neue Testament fängt so an, sagt ganz genau, da gab es König Herodes, da gab es die Volkszählung, als Jesus gekreuzigt wurde, Pilatus. Und die werden alle mit Namen genannt und datiert. Und bei der Auferstehung von Jesus, da argumentiert Paulus bei den Korinthern, wenn ihr nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist, es gibt 500 Zeugen. Die leben meistens, die meisten davon leben noch. Du könntest nachfragen, wenn du willst. Das heißt, der Bibel geht es darum, das hat wirklich stattgefunden. Das kann man nicht übertragen verstehen. Das ist wirklich so. während andere religiöse Schriften da sehr vage sind mit den Angaben, wann was geschah. Und es ist nicht überprüfbar. Aber die Bibel sagt, dann und dann geschah es, unter dem und dem König, zu der und der Zeit. Wie wir es heute auch machen. Das und das, wir sagen, der Zweite Weltkrieg geschah genau dann und dann. Das ist datiert. Und so macht die Bibel das auch. So, nächstes Thema. Oder sind da Fragen zu? Gut, gehen wir weiter. Warum ist der christliche Glaube wahr und nicht die anderen Religionen? Die behaupten doch auch, sie sind wahr. Oder? Ich meine, einen Wahrheitsanspruch haben sie alle. Ich meine, der Muezzin ruft vom Minarett jeden Tag raus, dass es da keinen anderen gibt. Und dass er der Größte ist. Die sind da schon davon überzeugt. Das stimmt. Ja, aber so kann man das sagen. Aber wir sagen ja nicht, dass der Gott der Bibel irgendwo nur einer unter ferner Liefen ist, aber Allah wäre der Größte. Das sagen wir ja nicht. Sondern, ja? Ja, für uns, aber für den Atheisten, der uns zuhört und der dem Moslem zuhört, für den ist das nicht klar.
Aber der nächste Punkt ist einfach der, dass in Isaiah 44 bis 46, da wird 8, 9 bis Sabbat, es gibt keinen anderen Gott, außer dem biblischen Gott.
Ich weiß.
Also es ist eine dämonische Lüge, was zu glauben, ist ja so.
Ich weiß. Davon bin ich überzeugt, weil ich die Wahrheit der Bibel kenne. Aber ein Atheist, der noch gar nicht glaubt, außer sein Atheismus, der stellt sich die Frage, es gibt viele Religionen, welche hat denn recht? Und die Frage ist doch nicht falsch, wenn er sie stellt. Er hat eine Antwort irgendwo auch verdient, finde ich. Wir können ja sagen, als Christ kann ich immer sagen, ja, so und so ist das. Ja, warum sagst du das? Ja, weil ich das von der Bibel her glaube. Ja, aber da hast du ja schon deine Bibel als Grundlage gesetzt, würde der Atheist jetzt sagen. Aber im Grunde genommen kann man nichts anderes als die Bibel als Grundlage nehmen, aber... Nein, aber der Unterschied ist, und ich mache da mal einen Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Und in einer Religion versucht der Mensch zu Gott zu kommen und beim Evangelium, und er versucht zu Gott zu kommen, wie? Indem er Dinge tut. Er tut Werke, damit Gott ihn mag, damit Gott ihn eines Tages in den Himmel reinlässt. Und beim Evangelium ist es genau andersrum. Gott selbst hat alles schon durch seinen Sohn Jesus Christus für mich getan. Und bei den Moslem wissen wir, da sind die Wallfahrt, die er machen muss, die Hadsch nach Mekka oder die 5 Gebete oder das Almosen geben oder. Er muss was tun, aber er weiß nie, wann er genug getan hat und ob er tatsächlich eines Tages in Paradies kommt. Ein Moslem, der ehrlich ist, wird dir sagen, das kann ich nicht wissen. Inshallah. So Gott will. Also Allah hat immer noch die Wahl, ob er einen Moslem in sein Paradies aufnimmt oder nicht. Ein Moslem kann nie wissen, ob. Natürlich sagen die, ja, wenn du hier ein paar Ungläubige als Selbstmörder mitgenommen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, aber nicht garantiert. Und der Buddhist, auch er will lauter gute Dinge tun, den edlen achtfachen Pfad. Die haben eine hohe Moral, teilweise ähnlich dem der christlichen Moral. Aber es geht darum, irgendwann so perfekt zu werden, dass ich ins Nirvana eingehe, ins Nichts. Also die haben nicht wirklich einen Gott. Das Dumme ist, es gibt so viele Spielarten des Buddhismus, dass teilweise beim Buddhismus doch wieder Götter dabei sind, aber eigentlich der Urbuddhismus nicht. Und ja, irgendwo, sie versuchen perfekt zu werden, aber sie wissen nicht, wann haben sie genug getan. Und so ist es bei allen Religionen. Und leider hat sich ja auch in manche christliche Bewegung auch Religion eingemischt. Dass man denkt, ich muss so und so sein, damit Gott mir gnädig ist. Ich muss diese Werke tun, damit Gott mir gnädig ist. Diesen Feiertag heiligen, damit Gott mir gnädig ist. Und jenen. Und dieses Essen meiden. Und all so etwas. Aber Paulus sagt im Galaterbrief eindeutig nein. Und auch im Epheserbrief, es geht nicht aus Werken. Wir sind nur aus Gnade errettet. Wir sollen gute Werke, die wir tun, die tun wir aus Dankbarkeit, um Gott die Ehre zu geben, aber niemals, um errettet zu werden. Und das ist der Unterschied. In Religion, du musst was tun und weißt nie, ob du gerettet bist. Und beim Evangelium, es ist schon alles für dich getan. Und das ist so ein gewaltiger Unterschied. Da hat Gott selbst uns nicht, der hat alles schon für uns getan, weil er weiß, es ist uns unmöglich, perfekt zu sein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin nicht perfekt. Nein, wirklich nicht. Und ich glaube, du auch nicht. Tut mir leid für dich. Aber was wieder gut für dich ist, es gibt einen Erlöser. Jesus Christus, du kennst ihn. Und das ist das Geniale an der ganzen Geschichte. Ich muss nichts tun. Und das ist das eine, Religion und Evangelium. Und das andere, da sind wir schon drauf eingegangen, das Evangelium ist überprüfbar. Es beruht auf historischen Tatsachen. Es lässt sich historisch belegen. Auch Nichtchristen, nichtchristliche Geschichtsschreiber der damaligen Zeit können belegen und belegen auch, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Damit sagen sie nicht, er ist auferstanden und was das für uns bedeutet. Aber sie belegen, er hat gelebt. Und auch viele andere, wie Paulus gesagt hat, es gibt 500 Zeugen. Es ist überprüfbar. Und wenn ihr da Schwierigkeiten habt, die Auferstehung gut zu argumentieren, lest mal das Buch Die Tatsache der Auferstehung. Ist im Internet als PDF kostenlos runterzuladen. Kann man lesen. Und wenn jemand kommt, hey, das ist doch der gleiche Gott, Allah oder der Gott der Bibel, wo ist denn da der Unterschied? Die sagen, ja, ich habe schon Muslime in der Stadt rumlaufen sehen mit einem T-Shirt, da stand drauf, I love Jesus. Ja, die meinen natürlich den Propheten und nicht den Sohn Gottes. Und die sagen, wir haben doch den gleichen Gott. Ist aber nicht. Kann man ganz schnell rauskriegen, dass wir nicht den gleichen Gott haben. Stefan, was sagst du? Mein Gott hat einen Sohn, genau. Deiner auch und damit ist die Sache geklärt. Weil da würde jeder Moslem sagen, nein, das ist Gotteslästerung. Siehst du? Unser Gott ist nicht der gleiche Gott. Ja, auf jeden Fall, es ist nicht der gleiche. Punkt aus. Das ist auch das Gute. Ich weiß nicht, ob ihr Josef Dragiel kennt, aber der hat das mal so gemacht. Der kennt sich auch relativ gut im Koran aus, jedenfalls kennt er viele Stellen. Und da hat er mal gepredigt auf der Straße und da kam dann ein Muslim an, ging so vorbei und meinte von wie, und er rief dann groß laut, der Muslim rief, glaubt diesen Mann nicht, das ist ein Lügner. Und dann, Josef Dragiel hat sofort reagiert und hat dann gesagt, woher willst du wissen, dass ich gelogen habe und du die Wahrheit sprichst? Dann hat er wirklich gesagt, was du eben gesagt hast. Dann hat er nämlich gesagt, von wegen, in Sure, ich kenne die Sure jetzt nicht, in Sure sowieso steht, dass dass Allah der größte, sozusagen hier, der allerlistigste und darin ist er der größte, auch der größte Täuscher. Wer weiß denn, vielleicht hat Allah dich ja getäuscht und du liegst falsch. Woher willst du das denn wissen, wenn Allah selber doch sagt, der ist der größte Täuscher? Und dann ging er weg.
Juden sind listig, aber Allah ist listiger.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, wer hier
ist. Nee, aber auf jeden Fall ist, was wolltest du sagen?
Das ist so bezweifelt,
da
steht, die Juden machen
listig,
doch Allah war listiger. Allah ist der listigste von allen.
Ja, eben. Das ist doch verrückt, ne? Das ist doch, das heißt, die Muslime können sich gar nicht sicher sein, stimmt das, was sie glauben, weil Allah kann sie auch täuschen. Weil Allah ist in allem das Beste, der Beste. Er ist überall der Beste, auch der größte Lügner. Und wer war nochmal der größte Lügner, wisst ihr es? Der Satan. Und wenn Allah von sich behauptet, er ist der größte Lügner, dann haben wir die Sache geklärt. Deswegen, also, wer gut Englisch kann von euch, dem kann ich mal empfehlen, mal den Cliff Knechtle oder wie der heißt. Auf jeden Fall, der macht in Amerika, glaube ich, oder in England immer wieder Straßeneinsätze. Und da ist viel auch auf Video, wie er argumentiert. mit den Leuten, die ihn da angehen. Und er sagt bei Atheisten zum Beispiel, es ist eigentlich, warum er kein Atheist ist, sagt er. Er sagt, der Grund liegt darin, dass ein Atheist an 6 Wunder glaubt, aber nicht an den, der Wunder machen kann. Der Atheist glaubt, dass etwas entstand aus dem Nichts, der Urknall. Das zweite, Ordnung entstand aus dem Chaos. Das dritte, Leben entstand aus Nichtleben. Ich meine, schon Louis Pasteur hat bewiesen, dass das nicht geht. Daher kennen wir unsere pasteurisierte Milch. Louis Pasteur hat die Konservenindustrie erfunden. Wenn man das Leben aus einem Nahrungsmittel rausnimmt, indem man es abkocht und dann in eine luftdichte Dose verschließt, dann kann das nicht schimmeln. Es kann zwar chemisch schlecht werden, aber es schimmelt nicht. Außer es gibt irgendwo ein Loch drin, wo dann wieder Bakterien reinkommen können und Pilze, aber das ist was anderes. Und du weißt ganz genau, wenn du eine Marmelade aufmachst, die du gekauft hast und sie ist voller Schimmel, dann weißt du, der Deckel hat nicht dicht gehalten. Du denkst dir nie, da ist von selbst Schimmel entstanden. Nein, der kam von außen wieder hinzu. So, und das Persönliche entstand aus Unpersönlichem. Oder Information entstand aus Nichtinformation. Und Moral entstand aus Materie. Moral macht eigentlich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn in einem atheistischen Weltbild. Warum soll es schlecht sein, jemandem anderen was zu klauen, wenn es mir dadurch doch besser geht? Ist in der Evolution das nicht so, dass sich der Stärkere durchsetzt? Warum soll das falsch sein in einem atheistischen Weltbild? In einem biblischen Weltbild ist das Sünde. Aber in einem atheistischen Weltbild, ja, wer sich durchsetzt, setzt sich durch. Es macht keinen Sinn, atheistisch. Moral. Das Letzte ist, nach dem Tod ist alles aus. Dieser Satz. Diese Auffassung ist erst relativ neu und wird wahrscheinlich noch nicht mal von ihren Verfechtern geglaubt. Überall auf der Welt glauben die Menschen an ein Leben nach dem Tod. Soweit wir geschichtlich zurückschauen können, glauben Menschen an ein Leben nach dem Tod. Wir wissen das. Gräber aus frühester Zeit, da sind Grabbeigaben gemacht worden, damit dieser Mensch, der da gestorben ist, auch in der Ewigkeit diese Gegenstände noch hat. Ist zwar ein falsches Bild, hat nicht geklappt, die liegen immer noch im Grab, die Sachen, aber das war der Glaube dahinter. In Ägypten, diese riesen Dinger, die Pyramiden, Wahnsinn, was damals alles gebaut wurde. Und wir kennen die heute nicht mehr mit Namen, aber der vietnamesische Kommunistenführer Ho Chi Minh, der schrieb in sein Testament: Ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Ja, aber dabei war er ein Atheist. Wie kommt er zu so einer Aussage? Ja, gibt es nun ein Leben nach dem Tod oder nicht? Und das liegt daran, dass Gott selbst dieses Wissen in die Herzen der Menschen gegeben hat. In Prediger 3,11, wir kennen's, dort steht: Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Wir wissen es tief in uns, dass da noch was ist. Und ich sag mal, in einem abstürzenden Flugzeug gibt's keine Atheisten mehr. Die beten alle. Da wird's dann wirklich knifflig, wenn du weißt, in den nächsten Minuten werde ich tot sein. Unser Herr Jesus Christus hat den Weg in die Ewigkeit freigemacht. Wir kennen Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt ein paar überlieferte letzte Worte großer Persönlichkeiten. Kaiser Augustus soll gesagt haben: Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Heinrich der VIII, so ist nun alles dahin, Reich, Leib und Seele. Cesare Borgia war ein Staatsmann: Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Lauf meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph: Ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. David Hume, ein Atheist, der sagte: Ich bin in den Flammen. Von Voltaire wird berichtet, der berühmte Spötter Voltaire hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld der Welt möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Goethe soll gesagt haben, mehr Licht. Heinrich Heine, der war ein Spötter zu seinen Lebzeiten. Als er auf dem Sterbebett lag, soll er noch Buße getan haben und hat sich geärgert über all die spöttischen Bücher, die er geschrieben hat. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von einem bösen Geist, die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang, o Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder, soll er dann geschrieben haben. Und so weiter und so fort. Es ist ein Unterschied, ob Menschen glauben und wissen, sie gehen nach Hause zu ihrem Gott, zu Jesus Christus, oder sie sind verloren. Es ist ein Unterschied.